Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 2. Königebuch, Kapitel 2, die Verse 23 bis 25. Und er ging hinauf nach Bethel, und als er den Weg hinanging, kamen kleine Knaben zur Stadt heraus und verspotteten ihn, und sprachen zu ihm: Kahlkopf, komm herauf! Kahlkopf, komm herauf! Und er wandte sich um, und als er sie sah, verfluchte er sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bären aus dem Walde und zerrissen 42 von den Kindern. Von da ging er auf den Berg Karmel und kehrte von da nach Samaria zurück. Pastor Wilhelm Busch, dessen Vater hier in Wuppertal einige Jahre als Pfarrer tätig gewesen ist, war lange Jahre Jugendpfarrer in Essen im Weiklerhaus. Darüber hinaus war er als Verkündiger des Evangeliums von Jesus Christus auch durch seine Bücher und Schriften dem ganzen Land bekannt. Er hatte die Gabe, Lebensbilder der Bibel sehr anschaulich zu betrachten. Unter anderem behandelt er in einem kleinen Büchlein das Leben des Propheten Elisa. Um ihn geht es nämlich hier auch in diesem Text. Und das gab mir den Anstoß, heute Morgen über einen Abschnitt aus dem 2. Königebuch zu sprechen, bevor wir dann demnächst mit den Predigten im 2. Korintherbrief fortfahren. Elisa war der Nachfolger des gewaltigen Propheten Elia, durch den das von Gott abgefallene Volk Gottes während des dramatischen Geschehens auf dem Berg Karmel mit den Worten vor die Wahl gestellt worden war: Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, also ist der Gott Israels der wahre Gott, so wandelt ihm nach. Ist es aber Baal, so wandelt ihm nach. Zur Zeit Elisas kam es dann in Israel zu einem geistlichen Frühlingserwachen. Hier und dort im Lande entstanden sogenannte Prophetenschulen, in denen das geistliche Leben in besonderer Weise gepflegt und gefördert wurde. Man musste sogar Räumlichkeiten erweitern, um die Propheten mit ihren Familien unterbringen zu können. Nach dem Wunder, das in Jericho geschehen war, nach dem Wort Elisas, war dort im Namen Gottes die Wasserquelle, die Fehlgeburten verursachte, entgiftet worden. Nach diesem wunderbaren Geschehen machte sich Elisa, wie wir gehört haben, hier in diesem Text auf dem Wege nach Bethel. Was mag ihm unterwegs alles durch den Kopf gegangen sein? Sicherlich hat er an die Zeit gedacht, in der sich Jakob, einer der Erzväter, auf der Flucht vor seinem Bruder Esau befunden hatte. An diesem Ort hatte Jakob eine besondere Begegnung mit Gott gehabt. Und darum hatte er diesem Ort den Namen Bethel gegeben, das heißt Haus Gottes. Welch ein wunderbarer Name! Welch ein gesegneter Ort, ihr Lieben, wo Gott gegenwärtig ist, da handelt es sich in einer Familie oder auch darüber hinaus um das Haus Gottes, wo das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus Jesus verkündigt wird, wo das Wort Gottes geachtet wird. Da heißt es Bethel, Haus Gottes. Doch was war aus diesem Ort geworden? Welch ein Abfall von Gott hatte hier stattgefunden? Hier war unter dem König Jerobeam der Gott Israels in der Gestalt eines Stierbildes angebetet worden. Später bezeichnete der Prophet Hosea Bet-El als Bet-Aven, das heißt Haus des Frevels, Haus der Sünde. Was die meisten Menschen in unserer Stadt nicht mehr wissen, ist, dass Wuppertal in der Vergangenheit eine Hochburg des christlichen Glaubens gewesen ist. Hier hat es Zeiten gegeben, in denen die Kirchen voll von Menschen waren, die Verlangen hatten, das Wort Gottes zu hören. Wie viele kraftvolle Zeugen des Evangeliums hat es hier gegeben? Denke nur an Gottfried Daniel Krummacher, wir denken an Paul Humburg und viele, viele andere, die das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus Jesus verkündigt haben. Und wie viele Christen, deren alltägliches Leben vom Glauben an Jesus Christus geprägt war und von denen Ströme des Segens in unser Land geflossen sind, hat es hier in Wuppertal gegeben. Nun, diese Zeiten sind längst vorbei. Hier in Barmen musste vor wenigen Jahren die Wupperfelder Kirche geschlossen werden. Zwar ist das geistliche Leben noch nicht ganz erloschen, aber doch aufs Äußerste zurückgegangen und gefährdet. In Bet-El gab es zwar auch eine Schar von Prophetenschülern, jedoch war es immer noch eine Festung des Götzendienstes. Das bewegte das Herz des Elisa zutiefst, als er sich dem Ort näherte. Das können wir uns vorstellen. Vielleicht hegte er in seinem Innersten die Hoffnung, dass das Wunder, das Gott durch ihn kurz zuvor in Jericho getan hatte und sich sicher auch nach Bet-El herumgesprochen hatte, dort einen positiven Eindruck auf die Bewohner ausgeübt hatte. Doch es kam ganz anders. Da man in Bet-El inzwischen von seinem Kommen informiert worden war, kamen ihm einige junge Männer aus der Stadt entgegen. Das Wort kleine Knaben oder Kinder, wie es hier im Folgenden heißt, dürfen wir nicht missverstehen. An bestimmten Stellen im Alten Testament werden diese Ausdrücke für junge Leute gebraucht. Am vergangenen Sonntag haben wir in der Predigt von einem kleinen Jungen gehört. Hier dagegen handelte es sich um junge Männer. Wenn wir beispielsweise in 1. Könige Kapitel 3, Vers 7 lesen, dass der König Salomo sich als jungen Knaben bezeichnete, war er um die 20 Jahre alt. Der Knabe Absalom, ein Sohn Davids, der seinen Vater David vom Thron stürzen wollte, führte ein Heer an. Mit Sicherheit war er kein Kind mehr. Und diese jungen Leute hier, die also ausgezogen waren, um den Propheten Elisa nicht etwa herzlich und freundlich willkommen zu heißen, sondern ihn zu verspotten. Sie wussten also genau, was sie taten. Das war also hier kein kindlicher Streich, sondern nichts anderes als schreckliche, bewusste, willentliche Boshaftigkeit. Die Gottlosigkeit in dieser Stadt war an der jungen Generation nicht spurlos vorübergegangen. Das schreckliche Vorbild der älteren Generation hatte die Jugend der Stadt verdorben. Welch einen großen Wert hat doch Martin Luther auf eine gute christliche Unterweisung der Jugend durch gläubige Eltern, gläubige Pastoren und Lehrer gelegt. Und wie sieht das heute aus? Wir können den katastrophalen Niedergang in den Familien, in den Kirchen, in den Schulen und in unserer gesamten Gesellschaft nur in Gottes Ohren klagen und uns ganz persönlich unter alles Versagen demütigen. Nun, umso dankbarer dürfen wir sein, wenn auch in unserer Zeit noch hier und dort Kinder von klein auf an die wunderbaren Geschichten und Wahrheiten der Heiligen Schrift hören dürfen. Welch ein Geschenk des Himmels ist es doch, wenn ihnen später, wenn sie älter geworden sind, die Worte gesagt werden können, die Paulus an Timotheus schrieb: Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit. Wodurch? Durch das Gesetz? Durch die Werke des Gesetzes? Nein, durch den Glauben an Christus Jesus. Welch eine Tragik, dass sich in Bethel mit seiner ursprünglichen gesegneten Tradition eine derart gottlose Entwicklung vollzogen hatte. Wenn sie den Propheten Elisa bei seiner Ankunft als Kahlkopf bezeichneten, kann man heute nicht mehr mit Sicherheit sagen, was damit gemeint war. Der Ruf, komm herauf, war wahrscheinlich eine böse Anspielung auf die Himmelfahrt des Elia. In dem einen sind sich die Ausleger wohl einig, es handelte sich dabei keineswegs um eine harmlose Spöttelei. Es war auch nicht nur eine Beleidigung des Propheten, sondern hier offenbarte sich die bis zur letzten Ausreife gelangte Abneigung gegen den lebendigen Gott Israels. Hätte es sich lediglich um eine persönliche Beleidigung Elisas gehandelt, so hätte er sie ganz gewiss überhört. Er hätte darauf reagiert, als hörte er es nicht. Von welch einer Gesinnung der Liebe Gottes dieser Mann geprägt war, zeigt sich später, als er sich beim König dafür einsetzte, dass die feindlichen aramäischen Soldaten nach ihrer Gefangennahme verschont wurden. Und nachdem sie mit Essen und Trinken versorgt worden waren, wurden sie in ihr Land zurückgeschickt. Nein, Elisa war kein Mann der Rache. Und er wird nach dem, was jetzt geschah, zutiefst erschrocken und betrübt gewesen sein. Auch wenn er in diesem Fall das tat, was er im Auftrag Gottes tun musste. Er verfluchte diese jungen Leute im Namen Gottes. Und er wandte sich um, und als er sie sah, verfluchte er sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bären aus dem Walde und zerrissen 42 der jungen Leute. Nicht Elisa war es, der nun hier handelte, als die Bären aus dem Wald kamen und über diese jungen Leute herfielen. Gott selbst war der Handelnde. Was den Menschen in früheren Zeiten völlig klar war, nämlich dass Gott durchaus etwas zu tun hat mit Seuchen, Naturkatastrophen, Kriegen und Unheil in jeglicher Gestalt, das will man in unseren Tagen offensichtlich nicht mehr wahrhaben. Dabei kann man den Eindruck gewinnen, Gott sei völlig von der Weltbühne verschwunden. Von ihm ist in der Öffentlichkeit kaum oder gar nichts mehr zu hören. Er wird nicht einmal mehr auf die Anklagebank gesetzt, sondern man ignoriert ihn ganz einfach, als würde er gar nicht existieren. In Gottes Wort, in der Bibel, werden wir dagegen mit unmissverständlichen Worten unterwiesen, dass nichts in dieser Welt geschieht ohne den Willen Gottes. Nicht einmal ein Spatz fällt auf die Erde ohne den Willen Gottes, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Hinter allem also, was in dieser Welt geschieht, hinter den kleinen Dingen, hinter den großen Entwicklungen in dieser Welt, hinter allem steht letztlich der Wille Gottes. Sowohl seine fürsorgliche Liebe als auch sein Gerichtshandeln. Seine Liebe zeigt sich ganz besonders in seiner Geduld und Treue, in der er das Volk Israel auf seinen Wegen begleitete, wie es uns im Alten Testament bezeugt wird. Während der Nazizeit verwarf man das Alte Testament mit der Begründung, hier handelt es sich um einen Gott der Rache. Und dadurch bewies man seine schreckliche Unkenntnis im Blick auf das Zeugnis des Alten Testamentes. Bis in unsere Tage hinein hat Gott sich von diesem Volk nicht abgewandt, sondern er steht zu seinen Segensverheißungen, die er dem Erzvater Abraham gegeben hat. Aus Römer Kapitel 11 nehmen wir die Gewissheit, die absolute Gewissheit, dass nach inzwischen vielen Jahrhunderten der Verstocktheit dem Evangelium gegenüber die Vielzahl des jüdischen Volkes zum Glauben an unseren Herrn Jesus Christus kommen wird. Das ist absolut gewiss. Gottes Wort bezeugt es uns. Wie hat er doch die Leute so lieb, heißt es im Alten Testament. 5. Mose Kapitel 33, Vers 3. Ein Wort, das wir nicht nur auf das Volk Israel beziehen dürfen, sondern auch auf die übrigen Nationen in dieser Welt und auf jeden Menschen, der über diese Erde geht, ganz persönlich. Wie hat er doch die Leute so lieb? Bezieh es mal ganz persönlich auf dich. Wie hat er dich doch so lieb? Ja. Das ist also die Liebe Gottes, die sich besonders auch in der Geschichte des Volkes Israel immer wieder geoffenbart hat, bis in unsere Tage hinein und auch in der Völkerwelt. Gott hat den Menschen trotz ihrer Gottlosigkeit viel, viel Gutes getan. Und auch an diesem Tag denken viele Menschen, auch hier im Wuppertal, nicht daran, Gott zu danken für das Frühstück, das sie heute Morgen genossen haben. Sie geben Gott nicht die Ehre für all das Gute, das ihnen täglich zuteil wird. Nach dem Wort Jesu, Gott lässt seine Sonne aufgehen über Gute und Böse, über Gerechte und Ungerechte. Auch über solche, die nicht daran denken, ihm die Ehre zu erweisen und ihm zu danken für all seine Wohltaten. Das ist also die große Liebe Gottes, die sich dann auch später geoffenbart hat am Kreuz auf Golgatha, als Gott seinen lieben Sohn für uns alle dahingegeben hat. Doch auch, und das ist die andere Seite, die wir ganz ernst nehmen müssen, viele sprechen ja immer noch vom lieben Gott, aber Gott ist nicht der liebe Gott. Gott ist wohl der Gott der Liebe, aber nicht der liebe Gott. Gott ist auch ernst zu nehmen in seinen Gerichten. Absolut ernst zu nehmen. Ich persönlich habe es so erfahren in meinem Leben. Und viele andere auch. Und gerade davon will man heute nichts mehr wissen. Wenn es um schöne, angenehme Dinge geht, sagt man, man hat Glück gehabt. Und wenn es um sehr unangenehme Dinge geht, um Leid, Not, um Unglück. Entweder man bringt solche Geschehnisse überhaupt nicht in Beziehung zu Gott, oder aber man setzt ihn doch noch auf die Anklagebank. Wie kann Gott so etwas zulassen? Ja? Dass Gott auch in seinem Gerichtshandeln absolut ernst zu nehmen ist, davon will man in der Regel in unserer Zeit nichts mehr wissen. Und dabei gibt es Geschehnisse. Dabei ist es manchmal mit Händen zu greifen, dass Gott Gericht übt, wenn das Maß der Sünde nach seinem Urteil voll ist. Nicht nach unserem Urteil, sondern nach seinem Urteil. Und Gott hat unendlich viel Geduld. So brach das Gericht der Sintflut über die Menschheit herein, nachdem Noah viele Jahrzehnte hindurch durch seine Predigten und auch durch den Bau der Arche die Menschen vergeblich zur Umkehr von ihren gottlosen Wegen gerufen hatte. Manches Mal setzt Gott besondere Zeichen nach dem Wort: Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Pastor Modersohn erinnert an das Erdbeben von Messina 1908 in Süditalien, die schwerste Naturkatastrophe Europas, wie ich las, im 20. Jahrhundert. Wenige Tage vor dem Erdbeben erschien in einem Witzblatt, so schreibt er, ein Gedicht an das Jesuskind, in dem es hieß: Es glaube ja heute niemand mehr an Jesus. Er möge doch zeigen, dass er noch da sei und einmal ein kleines Erdbeben schicken. Ein paar Tage darauf lag Messina und Reggio und viele Orte der paradiesisch schönen Gegend in Trümmern. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Gott ist ernst zu nehmen in seinem Gerichtshandeln. Nun, es ist schrecklich, was uns die Bibel über das Geschehen hier vor den Toren Bethels berichtet. Das ist wirklich schrecklich. Wie schwer mag es dem Propheten ums Herz gewesen sein, als er diesen Ort wieder verließ. Wir erinnern uns an die Worte, an die bewegenden Worte unseres Herrn Jesus Christus. Lukas Kapitel 19. Und als er nahe hinzukam, nämlich an Jerusalem, sah er die Stadt und weinte über sie. Das Wort, das hier zugrunde liegt, im griechischen Text, spricht von einem Schluchzen, von einem lauten Schluchzen. Er weinte über Jerusalem und sprach: Wenn auch du doch erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient, aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir, und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist, in der Gott dir begegnen wollte. Du hast die Zeit nicht erkannt. Er kam in sein Eigentum, das Volk Israel, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sie haben ihn abgelehnt. Sie wollten ihn nicht. Sie wollten einen anderen Messias haben. Einen Messias nach ihrem Geschmack. Einen Messias, der sie frei machen würde vom Joch der Römer. Aber nicht einen Messias, der dann am Kreuz für ihre Sünden starb. Den wollten sie nicht. Hinweg mit diesem. So ruft auch heute noch das Herz des Menschen von Natur aus: Hinweg mit diesem. Den wollen wir nicht. Wir wollen unsere eigenen Wege gehen. Der Herr Jesus weinte über Jerusalem. Und 70 nach Christus geschah genau das, was er hier vorausgesagt hat. Schreckliche Dinge, ganz grauenhafte Dinge. Gott ist ernst zu nehmen in seinem Gerichtshandeln und weint doch über das, was geschieht, auch in unserer Zeit. Gott ist das nicht egal, was in dieser Welt geschieht, an Katastrophen, an Kriegen, an Hungersnöten, an Seuchen. Schrecklich. Gott weint darüber. Aber Menschen, die nicht hören wollen auf seine Stimme, die sein Wort verachten, verachten ihn selbst. Und irgendwann ist das Maß der Sünde voll. Nun, bis zur endgültigen Abrechnung im Gericht, am Ende der Weltgeschichte, Luther sprach vom sogenannten jüngsten Tag, ja, ist noch die Zeit der Gnade. Es ist noch auch in den zeitlichen Gerichten Gnade enthalten. Der Ruf Gottes zur Umkehr, Buße zu tun und an Jesus zu glauben. auch in den zeitlichen Gerichten noch. Wohl dem Menschen, der auch ganz persönlich auf das Handeln Gottes reagiert, indem er sich beugt unter sein sündiges Wesen und glaubt daran, dass der Herr Jesus auch für seine Sünden am Kreuz gestorben ist. Es ist noch Gnadenzeit bis zur letzten endgültigen Abrechnung am Ende der Weltgeschichte. Gott hat ein Zeichen gesetzt, mitten hinein in diese sündige Welt, das Kreuz von Golgatha, das Wort vom gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes, macht auch dem größten Sünder Mut, zu ihm zu kommen und umzukehren von seinen bösen Wegen. Es kann durch Gottes Gnade aus einem Bet-Aven, aus einem Haus des Frevels, doch noch ein echtes Bet-El, Haus Gottes werden. Auch in den zeitlichen Gerichten besteht noch die Möglichkeit der Versöhnung mit Gott. Durch den Glauben an Christus zur Vergebung unserer Sünden, durch sein Blut, das er für uns vergossen hat am Kreuz auf Golgatha, für dich und auch für mich. Noch sind die Gnadenpforten den Sündern aufgetan, sodass man allerorten zum Frieden kommen kann. Noch kannst du Jesus finden, der dir Gerechtigkeit und Heilung von den Sünden aus freier Gnade beut. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Herr Jesus Christus, eine ernste Geschichte, die wir hier lesen und über die wir jetzt etwas gehört haben. In dir ist die Gnade erschienen und wir danken dir, dass wir noch in dieser Gnadenzeit leben, dass dein Ruf noch erschallt, auch durch schreckliche Dinge, die passieren in dieser Welt. Ein Ruf zur Umkehr. Du möchtest so gerne vergeben, Gnade erweisen aufgrund dessen, was du am Kreuz für uns getan hast. Amen.